Es gibt heute auf jeden Fall was zu gewinnen. Ich habe ja leider kein kleineres Geld gefunden. 100 Euro gibt es auf jeden Fall hier für denjenigen zu gewinnen. Die einzigste Voraussetzung ist, dass man ehrlich sein muss. Ja? Und zwar möchte ich mit uns einmal die 10 Gebote anschauen. Gott hat uns ja 10 Gebote gegeben und ich mache das heute ein bisschen einfacher. Wir schauen uns nur 5 Gebote an und dann mache ich es noch einfacher. Du musst nur eins von diesen 5 Geboten nicht gebrochen haben, dann darfst du dir heute diese 100 Euro abholen. Ehrenwort. Aber die Voraussetzung ist, du musst ehrlich sein. Ne? Und wir sind ja alle, sage ich mal, in einem Alter, wo wir wissen, was richtig und was falsch ist. Und deswegen denke ich mal, dass du auch heute ehrlich sein wirst. Und das erste Gebot, das wir uns anschauen wollen, ist, das ist das 5. Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wenn ich dir die Frage stelle, hast du deine Eltern immer geehrt? Schau einmal in dein Leben, war das immer so, dass du deinem Vater, deiner Mutter immer die Ehre gegeben hast, die ihnen zustand? Warst du immer gehorsam, wenn sie das von dir gefordert haben? Und ich denke, wenn wir so in unser Leben hineinblicken, werden wir schnell feststellen, dass wir nicht immer unseren Eltern 100% den Gehorsam gegeben haben, den sie von uns wollten. Ich muss gerade diese Woche auch dran denken, gerade unsere jüngste Tochter, die 6, und ich musste sie diese Woche sehr viel ermahnen und ich sagte ihr, ja, immer wenn ich dich rufe, kommst du nicht sofort. Und das ist es mehrmals und ich muss dich darauf auffordern, dass du diese Dinge tust. Und sie sagte, ja, ich versuche es. Und dann merkte sie auch, ich sagte zu ihr, ja Lilian, du hältst nicht den Gehorsam gegenüber deinen Eltern ein. Und ich denke, wenn wir in unser Leben hineinschauen, dann werden wir alle feststellen, dass wir alle dieses Gebot einmal gebrochen haben. Ne? Wir haben uns vielleicht aufgeregt darüber, wo unsere Eltern gesagt haben, du gehst nicht dahin, weil das und das dort sein könnte. Und man hat sich innerlich aufgeregt. Man wurde wütend und man war nicht gehorsam gegenüber den Eltern und hat vielleicht auch diese Gebote übertreten. Nun, wir haben noch 4 Gebote und ich denke, beim nächsten Gebot werden die meisten sagen, ja, das habe ich befolgt. Das ist das 6. Gebot, das heißt, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden. Ja, ich denke, jetzt müssten alle aufstehen und sich versuchen, die 100 Euro zu holen. Ja, aber leider ist es doch nicht so einfach. Die 10 Gebote, sie stehen ja im Alten Testament. Und da war natürlich der physische Akt dazu nötig, um einen Menschen umzubringen. Aber als Jesus dann auf diese Erde gekommen ist, hat er diese 10 Gebote nochmal genommen und hat sie den Menschen nochmal deutlicher ausgelegt oder hat sie an einigen Stellen nochmal verschärft. Und so sagt er in Matthäus Kapitel 5, die Verse 21 und 22, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu deinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor dem Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Und Johannes schreibt noch, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Und wir sehen, dass Jesus das Gebot noch einmal verschärft hat. Und in Gottes Augen ist es schon da Sünde, wenn du einen Menschen hast, wenn du dich über einen Menschen aufregst, wenn du über einen Menschen fluchst und ihn am besten den Tod wünschst, ohne die Tat zu begangen haben, hast du schon in Gottes Augen gesündigt. Und ich denke, wir alle hatten einmal solche Gedanken, wo wir Hass gegen Menschen hatten, aus welchen Gründen auch immer. Nun, wir haben noch 3 Gebote. Das 7. Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Und jetzt müssten wahrscheinlich alle aufstehen. Die wenigsten von euch sind wahrscheinlich verheiratet. Also jetzt würde ich wahrscheinlich meine 100 Euro verlieren. Ja, aber auch dieses Gebot hat Jesus noch einmal verschärft. Und er hat Folgendes gesagt. In Matthäus 5, 28 lesen wir das. Schon wer eine Frau oder einen Mann mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Das heißt, hast du jemals einen Menschen mit lustvollen Blicken angeschaut, ja oder sogar auch mit ihm geschlafen, ohne dass du mit diesem Menschen verheiratet warst, dann redet die Bibel von diesem Ehebruch. Alle Sexualitäten, die außerhalb der Ehe sind, die fallen dahin. Dazu gehört Pornografie, Selbstbefriedigung, alle diese Dinge. Und ich denke, wir alle hatten einmal schon mal unreine Gedanken oder haben uns unreine Dinge angeschaut. Und ich denke, da kann sich auch kein Mensch von freisprechen. Ob gewollt, ungewollt, man hatte mal hier und dort solche Gedanken. Nun, wir haben noch zwei Gebote. Vielleicht ist einer dabei, der diese nicht gebrochen hat. Und das ist das achte Gebot. Du sollst nicht stehlen. Ja, und die Frage ist, hast du schon mal etwas genommen, was nicht dir gehört? Vielleicht sagst du, nee, habe ich noch nie gemacht. Ich meine, wir leben ja in einem Zeitalter, wo alle mit dem Handy unterwegs sind. Und wie schnell geht es, dass man sich auf seinem Handy alleine Dinge runterladen kann, Musik, Filme, Spiele und, die einen gar nicht gehören, ne, weil man nicht dafür bezahlt hat. Und die Bibel spricht davon, dass das Diebstahl ist. Vielleicht auch auf der Arbeit, mal hier einen Kugelschreiber mitgenommen, in der Schule irgendwas mitgenommen, als Kind, sage ich mal, irgendein Bonbon hier und dort. Und selbst wenn du mit deinem Auto unterwegs bist und irgendwo parkst, wo man eigentlich bezahlen musste, du aber nicht dafür bezahlst, hast du diese Zeit oder das Geld, was du bezahlen musstest, der Stadt geklaut. Und ich denke, auch hier wird sich keiner von uns, wenn er ehrlich ist, einmal in sein Herz geht, freisprechen können. Wir alle haben schon mal irgendwas mal mitgenommen, als Kind, gewollt, ungewollt, wie auch immer. Wir haben uns vielleicht nichts dabei gedacht, auch wenn es die kleinste Sache war. So denke ich, haben wir alle dieses Gebot gebrochen. Und wir kommen zum letzten Gebot, das ist das neunte Gebot. Du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Ja, wir leben auch jetzt im Zeitalter der Fake News. Und wie schnell ist es doch, dass man irgendwelche Nachrichten bekommt, in seinen Status stellt und gar nicht prüft, ob die wahr sind. Und man macht gewollt, ungewollt, sagt man damit oder rückt Menschen damit in ein schlechtes Licht, wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Wir hatten auch gerade hier das Gespräch mit den Jungs, muss ich auch jetzt gerade schmunzeln, über dieses Gebot, wo wir über einen Kampfsportlehrer gesprochen haben, über seine Vergangenheit und alle nicht genau wussten, aber man macht sich so die Gedanken und redet über ihn. Und wir wissen gar nicht, ob das der Wahrheit entspricht, aber wie schnell sind wir dabei, Wahrheiten zu verbreiten von Menschen oder Dinge von Menschen zu verbreiten, die vielleicht gar nicht der Wahrheit entsprechen. Oder auch gerade auch das eigene, ne, wenn es darum geht, sich selber ins gute Licht zu rücken, wie schnell sind wir dabei, den anderen klein zu machen. Und ich denke, wir alle haben diese Gebote gebrochen und ich möchte einfach nur eine kurze Zusammenfassung von dem machen, was wir gerade anhand von 5 Geboten gesehen haben, und zwar: Alle, die hier heute im Raum sind, sind Mörder, Ehebrecher, unzüchtige Diebe, Verleumder und den Eltern ungehorsam. Das ist das Resümee, was wir aus diesen 5 Geboten sehen, dass wir alle das im Endeffekt getan haben. Das ist eine harte Aussage und die Frage ist, glaubst du noch immer, dass du ein guter Mensch bist? Und die nächste Frage ist, wenn das der Maßstab ist, wer kann dann überhaupt gut sein? Und ich möchte mit uns einmal in das Wort Gottes reinschauen, in Markus Kapitel 10. Dort gab es einen jungen Mann. Dieser junge Mann war sehr reich. Also war jung und er war reich. Und da kann man sich denken, ja, Jackpot, er hat das ganze Leben vor sich, er ist reich, ihm stehen alle Türen offen. Aber dieser junge Mann hat sich Gedanken gemacht, er hat sich gedacht, ja, ich habe zwar mein Geld, ich habe jetzt ein schönes Leben, aber ich will auch ein schönes Leben haben, wenn ich einmal sterbe. Und dieser junge Mann kommt dann zu Jesus. Und ich lese einmal vor, Markus 10, ab Vers 17. Und als er auf dem Weg hinausging, also Jesus war unterwegs, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Ja, das war sein Gedanke. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Weil dieses Leben, egal wie schön es hier ist, es wird einmal zu Ende sein. Aber dann kommt die Ewigkeit. Und er hat sich darüber Gedanken gemacht. Und es ist ein guter Gedanke. Und es ist auch wichtig, dass du dir einmal Gedanken machst, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Ja, alles in der Welt ist vergänglich. Deine Schönheit, dein Aussehen, alles wird einmal zu Ende sein. Aber die Ewigkeit wird einmal kommen. Und da ist das wichtig, sich einmal Gedanken zu machen, wo werde ich meine Ewigkeit verbringen? Und was sagt Jesus zu diesem jungen Mann? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und hier sehen wir, mit der Antwort macht Jesus etwas ganz deutlich. Ein Mensch kann vor Gott nicht gut sein. Nur Gott allein ist gut. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, aber was denn mit Jesus? Also war Jesus an sich ja dann nicht gut genug? Weil Jesus sagt ja, was nennst du mich gut? Nur Gott allein ist gut. Aber wir wissen, dass Jesus ein vollkommenes Leben gelebt hat ohne Sünde. Das heißt, er ist gut und dadurch, dass er gut ist, ist er auch gleichzeitig Gott, weil nur Gott allein gut sein kann. Und dann sagt er zu ihnen: Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wir haben jetzt gerade auch diese Gebote alle einmal gehört. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Und alleine den Test, den wir gerade gemacht haben, hat doch gezeigt, dass dieser junge Mann das eigentlich gar nicht einhalten konnte. Es war nicht möglich. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkauf alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über diese Worte und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Man kann sagen, er war sehr reich gewesen. Und wir sehen anhand dieser Aussage, Jesus gewann ihn lieb, bedeutet nicht, dass dieser Mensch diese Gebote gehalten hat, sondern es zeigt nur, Jesus hat sich darüber gefreut. Dieser Mensch wollte nach Gottes Maßstab leben. Und es ist gut, wenn wir die Gebote Gottes vor unseren Augen halten, in unserem Leben, dass sie präsent sind. Aber die Frage ist, oder das, was wir ja heute festgestellt haben, war ja, dass wir nicht schaffen, diese Gebote Gottes einzuhalten. Und Jesus sah nicht nur dieses Problem, er schaffte nicht die Gebote einzuhalten, sondern Jesus sah auch das andere Problem, sein Herz. Er war sehr reich gewesen. An sich ist Reichtum nichts, was Gott verurteilt. Geld zu haben ist nichts Falsches. Aber das Problem bei diesem jungen Mann war, dass er sein Herz an diesem Geld gehangen hat. Er hat sein Herz darauf ausgerichtet, weil er wusste, dieses Geld macht mir alles möglich. Ja, ich kann meinen Bauch füllen, ich muss mir keine Gedanken machen, wie ich meine Rechnung bezahlen muss. Und sein Vertrauen war auf dieses Geld gerichtet. Und weil er dieses Vertrauen auf das Geld gerichtet hatte und nicht auf Gott, wurde ihm dieser Weg versperrt. Das heißt, er konnte nicht einfach so zu Gott kommen. Das Geld hat ihn festgehalten. Und ich weiß nicht, wenn du heute hier bist, was dich vielleicht hindert, zu Gott zu kommen. Vielleicht ist es auch der Stolz. Du denkst dir, eigentlich bin ich ein guter Mensch. Ja, die Maßstäbe, die du heute hier genannt hast, aber die erfüllt ja sowieso keiner. Ich bin ein guter Mensch. Vielleicht bist du religiös aufgewachsen, Christ, hast einen christlichen Hintergrund und meinst von schon aus, dass du schon gut genug bist vor Gott. Oder vielleicht ist es auch dein Ansehen oder deine Anerkennung. Ja, mit Glauben zu tun, etwas haben zu tun, zu wollen, das ist ja was Schwaches. Und gerade in der Jugend, ja, da sagt man sich, ja, was wird denn der und der von mir denken, wenn ich was mit Jesus zu tun habe und mich mit dem Glauben befasse? Das passt ja jetzt nicht in mein Leben. Also die Anerkennung kann mich hindern, zu Gott zu kommen. Oder auch, ja, das bequeme Leben an sich, der Wohlstand. Ja, wir leben in einem Land, wo wir alles in Hülle und Fülle haben. Keiner muss sich Gedanken machen, wie er seinen Bauch füllen muss. Und du bist jung, du willst die Welt bereisen und du sagst dir, was will ich mit diesem Gott? Ich habe doch noch Zeit. Ich bin noch jung und wenn ich alt bin, dann kann ich mir irgendwann mal Gedanken machen. Aber egal, wo du gerade mit deinem Gedanken stehst, was dich gerade hindert, zu Gott zu kommen, so musst du dir eins bewusst sein. Alle, die wir heute hier sind, wir alle werden einmal sterben und wir alle werden einmal vor Gott stehen. Die Bibel sagt, es ist dem Mensch gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und Gott wird uns alle einmal nach seinem Maßstab richten. Nicht nach dem Maßstab, was hier in dieser Welt galt, sondern nach seinem Maßstab. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja, Gott ist die Liebe. Ja, Gott ist die Liebe. Es ist eine Eigenschaft Gottes. Und vieles, was wir uns immer schönreden, ist, dass wir sagen, Gott ist die Liebe und wenn er die Liebe ist, dann muss er uns doch alle lieben, er kann uns doch nicht einfach verdammen. Und eigentlich war ich ja ein guter Mensch. Aber lass uns doch einmal dieses Beispiel nehmen von einem weltlichen Richter. Da ist ein weltlicher Richter und da kommen die schlimmsten Straftäter kommen jetzt zu diesem Richter. Der eine hat Mord begangen, der andere hat Menschen überfallen, der andere hat Vergewaltigungen begangen. Und der Richter sagt jedes Mal, kein Problem, ich bin barmherzig, geh durch, ich lasse dich frei, alles gut. Was würden wir sagen? Wir würden sagen, dieser Richter ist nicht gut, dieser Richter ist nicht gerecht, aber warum machen wir dasselbe mit Gott? Warum meinen wir, dass die Barmherzigkeit Gottes die Gerechtigkeit überwiegt? Warum sagen wir das? Bei uns immer wieder halten wir uns das vor Augen. Warum denken wir, dass Gottes Maßstab ganz anders sein wird als bei einem weltlichen Richter? Der weltliche Richter kann mal ein Auge zudrücken oder nicht, sollte nicht zudrücken, aber Gott sollte es schon tun. Und weißt du, wie Gott einmal richten wird? Wir denken immer, das ist so, ja, wenn ich vor Gott stehen werde, so habe ich immer früher geredet, wo ich in der Welt war, da habe ich auch immer gesagt, wenn ich vor diesem Gott stehen werde, dann werde ich ihm schon sagen, das und das und das war nicht gut und warum warst du hier und nicht da? Aber lasst uns doch einmal in die Bibel hineintauchen und einmal sehen, wie Gott am Ende den Menschen richten wird. In Offenbarung Kapitel 20, das ist das letzte Buch. Die Offenbarung ist das Buch da, wo alles an Gericht über diese Welt kommen wird, bevor Gottes Zorn am Ende auf die Menschen ausgegossen wird und Gott schenkt noch Gnadenzeit. Aber irgendwann ist diese Gnade zu Ende und dann kommt dieses Gericht. Und wir lesen hier in Offenbarung, Kapitel 20, Abvers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Also wir sehen, da war Gottes Herrlichkeit, sein Thron und die ganze Erde floh von ihm, weil er sei so eine große Macht, so eine große Herrlichkeit. Da hat sich keiner getraut, vor ihm hinzustellen und große Sprüche zu klopfen. Und dann heißt es, und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben steht. Und wir sehen, es gibt ein Buch, zwei Bücher. Ein Buch, wo alle Werke drin stehen, alles, was du, was ich getan habe, das wird alles aufgeschrieben. Also alles, was du im Verborgenen getan hast, das weiß Gott sowieso. Das hat er alles in ein Buch aufgeschrieben und dieses Buch wird am Ende aufgetan und dann wird reingeschaut, was habe ich alles getan. Und dann werde ich anhand dieser Werke, die in diesem Buch stehen, werde ich gerichtet. Und da heißt es, und das Meer gab die Toten heraus, die in ihnen waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Tod und der Totenreich werden in den Feuersee geworfen. Das heißt, es gibt keinen Tod mehr. Das heißt, wenn ich vor Gott gerichtet werde, werde ich da reinfallen und ich bin tot. Nein, das sagt es nämlich nicht aus. Dass der Tod nicht mehr herrschen wird, bedeutet, dass es ein ewig geben wird. Der Mensch wird ewig leben, weil der Tod nicht mehr existieren wird. Und so heißt es in Vers 15, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und weißt du, ich wünsche keinen am Gerichtstag dort stehen zu sehen. Gott hat diesen Ort nicht geschaffen, damit du und ich dorthin gehen. Gott hat diesen Ort geschaffen für Satan und seine Dämonen. Satan durfte Gott sehen in seiner Herrlichkeit, aber er hat die Herrlichkeit Gottes verworfen. Für ihn gab es keine Möglichkeit, aber für uns Menschen gibt es eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Und diese Möglichkeit besteht nicht darin, dass wir gute Werke tun, weil wir gesehen haben, wir schaffen diesen Maßstab, den Gott an uns gelegt hat, nicht zu erfüllen. Deswegen hat Gott einen Ausweg geschaffen in seinen Sohn Jesus Christus. Die 10 Gebote, das war der Maßstab und die 10 Gebote sind vollkommen und gerecht. Das Problem war nur, dass wir Menschen nicht mehr vollkommen waren, um sie zu erfüllen. Denn im Garten Eden, als der Mensch sich entschieden hatte gegen Gott und für die Sünde, da wurde alles in den Menschen entstellt. Ja, wir sagen immer schnell, ich bin nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Das war einmal während des Zustandes im Paradies, aber jetzt nicht mehr. Das heißt, die Werte, die Gott in uns hineingelegt hat, die sind nicht mehr vollkommen. Und dadurch, dass wir nicht mehr vollkommen sind, schaffen wir nicht mehr, Gottes vollkommene Gesetze zu erfüllen. Sünde, ein Wort, das wir heute auch nicht mehr kennen, bedeutet nichts anderes, als das Ziel verfehlt. Die Gebote sind gegeben worden, damit wir Leben haben, aber wir schaffen es nicht zu erfüllen, weil wir kraftlos sind, weil wir im Fleisch sind. Und unser Fleisch hindert uns daran, diese Gebote zu erfüllen. Und darum wurde Jesus Mensch. Gott hat nicht einfach, wie es in der Religion immer so gedacht ist, irgendwelche Gesetze hier auf die Erde herabgesandt und hat gesagt, hier sind die und haltet euch daran, dann werdet ihr vielleicht leben, wie die Muslime sagen, Inshallah, so Gott will. Und andere Religionen sagen, du musst was tun, du musst Leistung bringen und dann vielleicht, nein. Gott hat einen Maßstab an uns gelegt, um diesen Maßstab selbst zu erfüllen. Darum wurde er Mensch. Und Jesus kam auf diese Erde und erlebte ein Leben, das wir nie leben konnten. Nach allen Geboten, er hat alles eingehalten. Und dann ging er an das Kreuz. Die Bibel sagt uns, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Wisst ihr, wenn wir das Kreuz sehen, und in der Welt ist das Kreuz verlacht und verpönt, viele tragen es als Schmuck, aber wenn du über das Kreuz redest mit den Menschen, dann sagen die, ja, was ist das denn? Da ist ein Mann und hängt am Kreuz und stirbt. Was ist das für ein Gott? Was hat das zu tun? Wir wollen Sieg sehen. Wir sehen keinen Sieg. Aber am Kreuz wurde der größte Sieg errungen, den wir uns hier vorstellen konnten. Denn am Kreuz hat Gott das möglich gemacht, was kein weltlicher Richter und keine Religion schaffen kann. Gott war an diesem Kreuz gerecht. Warum? Weil Jesus für uns stellvertretend an das Kreuz gegangen ist. Er hat die Strafe bezahlt, die du und ich verdient haben. Wir haben den ewigen Tod verdient, aber er ist für uns in den Tod gegangen. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Warum? Damit wir in ihm, in Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist das Wunderbare, das ist das Evangelium, das ist der Ausweg aus allen Problemen. Gott hat die Gerechtigkeit dadurch erlangt, dass er die Strafe auf seinen Sohn gelegt hat und gleichzeitig, weil sein Sohn unschuldig war, konnte ihn der Tod nicht halten. Jesus musste auferstehen von den Toten am dritten Tag und dadurch hat er uns gleichzeitig die Möglichkeit gegeben und die Barmherzigkeit, zu ihm zu kommen. Weil wir selber schaffen es nicht. Aber wenn wir Gottes Gerechtigkeit empfangen, dann können wir zu Gott kommen. Und das ist das, was uns oft hindert. Wir haben an den Geboten gesehen, wir schaffen es nicht. Und genau das möchte Gott uns allen zeigen. Wir schaffen es nicht. Und was Gott möchte ist, dass wir mit unserer Schuld, mit unserem Denken, wie wir gelebt haben, nach dem Maßstab in dieser Welt, wie wir gehandelt haben, dass wir erkennen, wir schaffen es nicht und erkennen, Gott, du hast es am Kreuz vollbracht, du hast für mich die Schuld getragen und ich darf jetzt mit meiner Schuld zu dir kommen. Und wenn ich das aufrichtig tue, die Bibel redet von Buße. Buße ist ein Wort, das wir auch nicht mehr kennen. Es bedeutet eine Sinnesänderung, ein Sinneswandel oder Sinnesumdenken. Das heißt, ich erkenne, so wie ich gelebt habe, worauf ich gebaut habe, dass ich auf Sand gebaut habe. Und ich kehre mich von meinem alten Leben ab und ich setze mein Vertrauen jetzt auf Jesus. Und ich glaube daran, dass er für mich gestorben ist und ich glaube daran, dass er für mich auferstanden ist. Und ich glaube daran, dass ich ewig leben werde, weil er für mich alles erwirkt hat. Und der zweite Punkt, den wir hier gelesen haben, wo er zu dem reichen Mann sagt, dann nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Der zweite Punkt ist, wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann nimmst du dein Kreuz auf dich. Wisst ihr, Menschen, die damals vor 2000 Jahren das Kreuz getragen haben, die wurden nicht mehr zu solchen Veranstaltungen eingeladen wie hier, die wurden nicht mehr zum Geburtstag eingeladen, zu Familienfeiern. Warum? Weil diese Menschen auf dem Weg waren in den Tod. Und genau das möchte Christus auch. Wenn du dich für ihn entscheidest, dann bist du gestorben. Dann heißt es, ich kenne den alten Adam nicht mehr oder den alten Alex nicht mehr. Der ist gestorben, der alte Alex, der wollte diese Dinge machen. Aber jetzt ist der neue Alex da. Und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist der Unterschied. Und das möchte Gott dir schenken. Dieses wunderbare Leben in Christus, ein Leben in Hülle und Fülle, die dir mehr geben kann als alles, was du je gesehen hast, was du je erlebt hast. Dieses Leben ist vergänglich. Aber Gott möchte dir ewiges Leben geben, umsonst, ohne dass du etwas tun musst. Du darfst mit deiner Schuld zu Jesus kommen und ich lade dich heute ein, mit deiner Schuld heute zu Jesus zu kommen. Ja, komm heute auf die Brüder zu, auf die Geschwister, such das Gespräch und lass diesen Abend nicht hier einfach so vorbeigehen. Du kannst heute als gerechter Mensch aus diesem Raum gehen und sagen, ich habe ewiges Leben, weil Gott für mich bezahlt hat am Kreuz. Und das wünsche ich mir vom ganzen Herzen. Lass uns einmal aufstehen, noch einmal beten und wenn es dir auf dem Herzen liegt, dann such doch bitte das Gespräch und lass diesen Abend nicht so an dir vorbeigehen. Lass uns einmal aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du für uns den Preis bezahlt hast, den wir nie bezahlen konnten. Danke, dass du die Schuld auf dich genommen hast. Danke, dass du Gerechtigkeit erwirkt hast am Kreuz und dass wir ewiges Leben haben dürfen. Dass du uns, Herr, freigekauft hast und dass du jeden Menschen, Herr, so sehr liebst, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen. Und ich bitte dich jetzt auch, Herr, dass du auch jetzt zu den Menschen sprichst, zu diesen jungen Menschen, die heute hier sitzen, die vielleicht ihr Leben noch nicht Jesus gegeben haben, die dich noch nicht kennen, Herr, die noch in dieser Welt wandeln und Erfüllung hier drinnen suchen, dass du doch heute zu ihren Herzen sprichst, dass dieses Wort doch nicht an ihnen vorbeigeht, dass du doch heute an ihren Herzenstüren klopfst und dass sie aufmachen und dass du eingehst und mit ihnen dieses Mahl feierst, Herr, dass du ihr Herr wirst, das wünsche ich mir vom ganzen Herzen. Amen.